Ihr seid auch gespannt auf dieses inhaltsstarke Kapitel Johannes 17. Das ist bei uns im Predigtplan, oder? In eurem Predigtplan das hohe priesterliche Gebet. Und da ist es überschrieben mit eben ein innergöttliches Gespräch. Das ist eigentlich ein sehr vertrauter Text, oder? Und sehr bekannt, sehr wertvoll. Ein ganzes Kapitel mit ganz großartigem Inhalt. Und eigentlich wäre eine ganze Predigtreihe sinnvoll, über dieses hohepriesterliche Gebet abzuhalten. Also wir können ja heute Morgen in einer Predigt nur ein paar wenige Gedanken unterstreichen, und das will ich auch gerne mit euch tun. Aber ich glaube, dieses eine Kapitel, Johannes 17, tatsächlich beinhaltet so das Wesentliche, worum es Jesus ging in seiner Zeit auf dieser Erde. Und bevor wir einsteigen, würde ich gerne noch mal beten. Herr Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass wir etwas von deiner Wahrheit verstehen. Danke, dass wir ein Stück Zuhörer sein können in diesem Gespräch mit dir und deinem Vater, hören können, was dir wichtig ist, und dass du uns damit einschließt in dein Gebet. Was für eine Wertschätzung und Achtung. Und jetzt beten wir, dass du uns durch deinen Geist einfach auch die Dinge deutlich machst, einfach die für uns ganz persönlich wichtig sind. Und damit rechnen wir auch. Amen. So. Ich hatte die Gelegenheit, jetzt diese Tage in Israel zu sein. 14 Tage in Israel mit einem Werk Zedaka. Manche kennen das, um den Mitarbeitern solche Bibel, mit den Mitarbeitern solche Bibeltage zu haben. Und eins unter anderem war sehr offensichtlich, hatte dann die Möglichkeit, mit einem der Bayer-Geschwister, Leute, die das kennen, mit dem Micha, unterwegs zu sein, eben auch in Jerusalem. Und was mir auffiel, ist, man findet überall Menschen, die beten. Also ihr seht ja hier auf der rechten Seite eben den Tempelberg und unterhalb die Klagemauer. Oder, das sieht man hier leider nicht, was mein schlechtes Bild, hier unter dem Altar kniet ein Mensch und betet. Überall sieht man Menschen beten. Die orthodoxen Juden an der Klagemauer beispielsweise, die Juden allgemein in ihren Synagogen und an verschiedenen Stellen. Selbst auf dem Flughafen wird man angesprochen, ob man jüdischer Herkunft ist und dieses Reisegebet noch sprechen möchte. Und dann machen die Leute das. Sie beten tatsächlich. Die Muslime beten auch an ganz unterschiedlichen Stellen, natürlich eben auch dort oben in ihren Moscheen. Die Christen in ganz verschiedenen Denominationen, an unterschiedlichen Orten, in Kirchen, im Gartengrab und wo immer man sie antrifft. Menschen in anderen Religionen, auch außerhalb von Jerusalem, beten mit dem Anliegen, Gott zu begegnen. Das gehört ja auch ein Stück zu unserer Kultur, oder? Menschen suchen Gott, weil sie ein Anliegen haben. Jesus, hilf mir doch in meiner persönlichen Situation oder wie immer unser Gebet eben aussieht. So, darum habe ich geschrieben hier auf diese Folie, nicht nur andere beten, wir auch. Als die Jünger einmal mit Jesus unterwegs sind, heißt es in Lukas Kapitel 11, als Jesus betete und zu Ende war, da haben ihn die Jünger angesprochen. Jesus, das ist was Besonderes. Interessant, hören wir nie, zeig uns doch, wie man diese Wunder vollbringt, die du tust. Zeig uns doch, wie man vollmächtig predigt, wie du das tust. Aber als sie dabei sein können, wie Jesus betet, mit seinem Vater im Gespräch ist, da heißt es dann, Herr, lehre uns beten. Das ist ein Geheimnis, das wir erforschen wollen. Das ist etwas, was wir gerne tun möchten in besonderer Weise. Und heute in Johannes Kapitel 17 sehen wir, wie Jesus tatsächlich selber betet. Wenn wir also meines Erachtens eine gute Lektion auch für unser persönliches Gebet brauchen, dann sind wir an diesem Text richtig. Johannes Kapitel 17. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. So heißt es in Johannes 17, Vers 1. Wir sind also hier, einfach nur um einen kurzen Überblick zu geben, in den Abschiedsreden Jesu. Die beginnen in Kapitel 13 und enden quasi hier mit Kapitel 17. Unmittelbar danach beginnt eben Jesu Festnahme und Kreuzigung. Also unmittelbar vor seiner Erlösungstat am Kreuz und seiner Auferstehung werden wir hier mit hineingenommen, was Jesus bewegt und welche Dinge er eben auch in seinem Gebet mit dem Vater bespricht. Nun, wenn wir diesen Text lesen und wir wollen Auszüge wenigstens lesen, wenn auch der Text sehr lang ist und immer wieder kommt von dem Prediger auch die Einladung, vielleicht auch im Nachgang nochmal diesen Text anzuschauen, weil da ja viel, viel mehr drinsteckt, als eben wir heute Morgen hier anschauen können. Und vielleicht ist es nur ein kleiner Einstieg und ich mache euch Mut, eben da tatsächlich persönlich nochmal gedanklich mitzugehen. Wir finden immer wieder, wie bei einem Lied, den Refrain, immer wieder Schlüsselbegriffe. Begrifflichkeiten, die sich ständig wiederholen und so tatsächlich, ich denke, inhaltlich uns hinweisen auf die Dinge, die Jesus in besonderer Weise wichtig sind. Auf der nächsten Folie zeige ich, welche eben Schlüsselbegriffe ich meine. In den meisten Bibeln oder in vielen Bibeln ist eine Gliederung schon vorhanden vor diesem Kapitel. Jesus hat im Prinzip drei Themenbereiche, die er mit seinem Vater bespricht. Der erste Bereich ist, was ihn persönlich anbelangt und sein persönliches Anliegen, Gott zu ehren. Den Vater im Himmel zu ehren, eben vor allem für die Absicht des Erlösungswerkes, das er durch den Sohn Jesus Christus eben vollbracht hat. Dann betet er in einem zweiten Teil, längeren Teil, ab Vers 6, eben für seine Jünger. Menschen, die ihm anvertraut wurden, die mit ihm unterwegs waren, er, der die Welt jetzt verlässt, den Vater bittet, eben sie zu bewahren, die eben noch in dieser Welt bleiben. Und über das hinaus, in dem letzten Teil ab Vers 20, betet Jesus für alle Menschen, die durch die Jünger zum Glauben kommen. Also im Prinzip alle Christen, die mal eine Entscheidung eben für Jesus treffen werden. Und worum es mir geht, eben ganz am Schluss, wir werden durch manches relativ schnell durchgehen, ist, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Was machen wir damit? Eben mit diesen vertrauten Versen aus Johannes Kapitel 17. Hier wären, sehr volle Folie, wir gehen auch nicht im Detail darauf ein, aber hier wären zum Beispiel eben diese ganzen Schlüsselbegriffe. Wenn ihr eben diese Bibelverse lest und wir steigen jetzt mal ein und ich lese das mal mit euch, Jesus, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, eben ganz offen, dass es jetzt die Zeit gekommen ist, wo tatsächlich seine Hinrichtung stattfinden wird und er eben durch seinen Tod diese Welt verlassen wird, auch dann die ganze Heilsgeschichte, die damit noch beginnt. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er in allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den zu erkennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Nun ist Herrlichkeit ein ganz vielschichtiger Begriff in der Bibel. Er kommt in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen vor. Im Wesentlichen, denke ich, meint es eben diese Offenbarung all des Guten, was Gott ist und was er tut. Und all das kommt durch Jesus eben zum Ausdruck. Und das ist das, was er eben hier sehr deutlich macht. Sichtbare und erfahrbare Gegenwart ist etwas, was die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Wir finden es im Alten Testament zum Beispiel in der Wüstenwanderung, dass die Herrlichkeit Gottes sich bewegte mit dem Volk, zum Beispiel in der Wolken oder in der Feuersäule. Da ist die Rede von Herrlichkeit. Oder im Tempel. Letztlich glaube ich, im Wesentlichen ist es tatsächlich diese Offenbarung des Wesens Gottes. Und Inbegriff davon ist eben seine Liebe zu uns Menschen. Jesus hat etwas deutlich gemacht, wie sehr Gott uns liebt. Vielleicht der vertrauteste Vers aus dem Johannesevangelium generell. Also hat Gott die Welt geliebt. Und Jesus macht es deutlich, wie sehr, dass er seinen Sohn gab, der das Erlösungswerk für jeden von uns erwirkt, um überhaupt an der Ewigkeit teilhaben zu können. Der zweite Begriff, der immer wieder vorkommt, ist eben Bewahrung. Ihr seht am Schluss eben immer diese Verse, in denen das zum Beispiel vorkommt. Und wenn es heißt, bewahre sie in deinem Namen, dann meint das eben die Person selbst, sein Wesen, seine Autorität und die ganze Macht, die Gott hat, um sein Volk tatsächlich zu bewahren. Oh wow, vielen Dank, Michael. Bestellung nimmt er entgegen. Dankeschön, Michael. Ein weiterer Begriff, der uns immer wieder begegnet, ist auf, dass sie alle eins werden. Wie ein Refrain kommt das dann auch in bestimmten Versen, auch die sind angegeben. Es meint jetzt nicht eben diese menschliche Übereinkunft, so habe ich auf der Folie geschrieben, oder eine organisatorische Einheit, sondern zuallererst eine geistliche Gemeinschaft mit Gott. Sein Anliegen ist wirklich da anzudocken, wie er eng verbunden ist mit seinem Vater, lädt er uns ein, in diese engen Verbundenheit zu sein. Und das bedeutet automatisch, dass eine Verbindung zueinander entsteht, auf dass sie alle eins werden. Kommen gleich darauf. Heiligung. Ich heilige mich für sie. Heilige sie in deiner Wahrheit. Und immer wieder kommt der Begriff vor. Heilig bedeutet ja ausgesondert sein. Im Alten Testament, in der Stiftshütte und auch im Tempel gab es heilige Gegenstände. Die waren nicht aus anderem Material wie die alltäglichen Dinge auch. Aber was war das Besondere? Sie waren ausgesondert für Gott. Für diesen heiligen Gebrauch zur Seite genommen. Besonders separat. Und wenn die Bibel davon spricht, dass Gott Menschen heiligt, dann meint er dich und mich. Du bist ausgesondert. Das ist Gottes Idee. Du bist ausgesondert, vor allem, um im Gebrauch für ihn zu sein, ein Werkzeug in seiner Hand. Und wenn Jesus davon spricht, ich heilige mich für sie, sagt er, ich gebe mich ganz in deinen Willen, ich tue, was du willst, damit die zu mir gehören, die eine Entscheidung treffen, auch das tun können, ganz für dich da sein. Und selbst solche Begriffe, und deswegen habe ich ihn auch in die Liste mit aufgenommen, sind solche Verbindungsworte, Pünktchen, Pünktchen, damit. Das ist ja immer so eine Absichtserklärung, ne? Ich sage das, damit ein bestimmtes Ergebnis daraus folgt. Und das finden wir auch eben an ganz, ganz vielen Stellen, eben in Johannes Kapitel 17. Also, ich fange mal an. In Vers 1 heißt es dann eben, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Was ist die Absicht? Ja, es geht eigentlich um die Ehre Gottes des Vaters. Und das war ihm wichtig. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Hier geht's weiter. In Vers 11 heißt es dann Beispiel, die Macht deines Namens bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind, wie wir eins sind. In Vers 13 heißt es, ich sage das alles, solange ich noch hier bin bei Ihnen, damit meine Freude Sie ganz erfüllt. Manchmal ist es ja interessant, was will Gott eigentlich? Was ist seine Absicht? Wie sieht sein Plan aus? Wenn wir uns diesen Begrifflichkeiten mal widmen und sagen, ja, welche Absicht wird denn hier deutlich? Damit etwas geschieht im Sinne Gottes, oder? Wenn wir also dieser Spur folgen, bekommen wir eine Idee davon, was ist Gott wirklich wichtig und wie können wir mitarbeiten an dem, was Gottes Absicht für diese Welt ist. Und so heißt es zum Beispiel in Vers 19, und für sie weihe ich mich, in manchen Bibeln heißt es da auch wieder, heilige ich mich, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind, dass auch sie sich wirklich in deinen Plan einbauen lassen. Vers 22 heißt es, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit, und jetzt eine neue Absicht, die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von mir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Etwas davon zu verstehen, warum Jesus gekommen ist, hat etwas damit zu tun, die tiefe Liebe Gottes im eigenen Leben zu erfassen. Sich also tatsächlich damit zu beschäftigen, bedeutet, jetzt verstehe ich ein Stück weit, dass Jesus ja wirklich alles dran gesetzt hat, um mich zu erretten in meiner hilflosen Situation. Der erste Teil, haben wir gesagt, ist eben, Jesus spricht mit seinem Vater. Verherrliche mich, damit ich dich verherrlichen kann. Jesus ging es immer wieder um den Plan Gottes. Meine Speise ist, deinen Willen zu erfüllen, sagt er an anderer Stelle. Das ist, warum ich da bin. Das ist, warum ich all das auf mich nehme. Es ist Gottes Idee, dass ich eine Chance habe, die Ewigkeit zu erreichen, indem Jesus eben diesen stellvertretenden Tod für mich in Kauf nimmt, den Preis bezahlt, damit ich errettet sein kann. Und jetzt geht es ihm darum, sagt er, dass den Leuten etwas deutlich wird von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit. Eben auch durch diesen stellvertretenden Tod. Ich bin gekommen, heißt es eben in Johannes 6, Vers 38, um den Willen Gottes zu tun. Und wir haben schon gelesen, was hier an dieser Stelle die Absicht ist. Du hast ihm Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und dann heißt es, worin besteht das ewige Leben? Ja, vor allem, dass ich etwas erkenne. Nein, nicht etwas, jemand erkenne. Seht, es gibt einen Unterschied zwischen Kenntnis und Erkenntnis, oder? Kenntnisse sind vermittelbar. Das haben sie versucht, bei uns in der Schule, auch mir, irgendwie mitzugeben. Kenntnisse. Erkenntnis ist, wenn mir persönlich ein Birnchen aufgeht. Ah, ich hab's verstanden. Das hätten sich manche Lehrer gewünscht im Unterricht, ne? Wenn das bei mir passiert wäre. Erkenntnis ist tatsächlich, wenn hier die Rede davon ist, dass sie dich erkennen, dass mir persönlich, dir, darf ich das so sagen, ganz persönlich, dass dir und mir persönlich ein Birnchen aufgeht über Jesus. Und dass wir dringend die Verbindung zu ihm brauchen, denn sonst werden wir das Ziel ewiges Leben nicht erreichen. Das ist das, was er hier sagt. Ewiges Leben besteht vor allem darin, festzumachen an dieser Person Jesu und dem, was er getan hat, um das Ziel zu erreichen. Wow. Das ist deine Absicht? Gott, ja, das macht er deutlich. Damit ich ihnen das ewige Leben geben kann. Mache ich gerne. Für die, die das wollen. Hammer, oder? Also das ist der Schwerpunkt im ersten Teil. Im zweiten Teil betet Jesus eben für seine Jünger. Die Einheit, die durch Gottes Macht bewahrt wird. Nun haben wir in vielen, vielen Bibelstellen, unter anderem eben auch hier, und den ersten Teil habe ich jetzt mal gelesen, ich lese mal zunächst den zweiten Teil von Johannes Kapitel 17, wenn Jesus für seine Jünger betet. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Wie gesagt, Namen bedeutet auch den Wesen, wie Gott wirklich ist. Das ist sein von Liebe Gott ist, kennt ihr das Kinderlied? Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Genau. Gott ist die Liebe. Er kann gar nicht anders. Das ist sein Wesen. Das ist das, was er jedem Einzelnen gegenüber zum Ausdruck bringen will. Auch durch das, was Jesus für ihn getan hat. Ich habe deinen Namen, ich habe deine Wesensart, dein Charakter den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, du hast sie mir gegeben, anvertraut und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, eben die Jünger, sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Ich bete für sie, heißt es hier. Ich bete nicht für die Welt an dieser Stelle, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbart worden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht. Vielleicht mal soweit. Dieses bewahrt zu werden ist ja etwas unglaublich Wertvolles für uns, oder? Gott hat die Macht, die Größe, uns zu bewahren über alle Umstände und Anfeindungen hinaus. Weil Gott größer ist. Weil sein Wesen größer ist. Römer 8 sagt, dass es eine Liebe gibt, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Was meint nichts? Nichts. Im Johannesevangelium, wenig vorher, sagt Jesus, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Was bedeutet niemand? Niemand. Gottes Macht ist so viel größer. Weißt du, wieder einzustimmen in das Lob, dir gebührt die Ehre. Und all das, was wir gesungen haben, uns auszurichten auf Jesus. Und eben das, was er tut, ist großartig. Das sollte uns dazu bringen, in dem Wissen, da gibt es jemand, der versprochen hat, dich sicher ans Ziel zu bringen. Unabhängig von der Leistung, die du noch erbringen kannst. Darf ich das mal in Klammern dazu setzen? Es geht ihm nicht darum, was du alles für das Reich Gottes noch bewegen kannst, in erster Linie, sondern es geht ihm um dich selbst und sein Versprechen, ich bring dich heim. Ganz sicher. Ist es gut? Da gibt es viele, die sind mit Jesus schon länger unterwegs, aber manchmal kommt der Gedanke auf, ich weiß auch um manche Dinge, die sind nicht so gut gelaufen. Wie wird das sein? Weil das ist uns schon klar, dass wir uns vor Gott rechtfertigen müssen. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Dass wir Rechenschaft geben müssen für das, was Gott uns geschenkt hat. Und dann haben sie Angst. Wie wird das sein, wenn ich vor Jesus stehe und alles ans Licht kommt? Sie haben Angst vor dem Urteil, das dann gefällt wird. Aber wisst ihr was? Dieses Urteil wird nicht erst gefällt irgendwann. Das Urteil ist längst gefällt. Es gibt keine Verdammnis. Wie geht's weiter? Für die, die in Christus Jesus sind. Was meint keine? Keine. Ja? Und hier davon zu lesen, von der Bewahrung, und ich bring dich ans Ziel, ist großartig. Großartig. Glaubt ihr, wenn Jesus zu seinem Vater betet, dass dieses Gebet erhört wird? Oh, ich glaube es auch. Seht ihr, und wenn er sagt, kommt nachher nochmal, ich möchte, dass die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte und haben werde, dass sie alle mit mir diese Herrlichkeit erleben können. Und wenn Jesus das betet und sein tiefster Wunsch ist, bin ich fester Überzeugung, dass Gott es schenkt. Allein diese Zusagen, die wir eben persönlich haben für das, was da kommt und was er garantiert, ist einfach großartig. Das Zweite in diesem Bereich, eben, dass Jesus für seine Jünger betet, habe ich hier auf dieser Folie mal gesagt, die eigene Sendung zu verstehen. Jesus sagt ja, ich heilige mich, ich gebe mich in deinen Plan ganz hinein, damit sie auch, ja, übertrag das einfach mal so. Und deswegen ist eben tatsächlich der Gedanke, wie kann ich mich einfügen in den Plan Gottes für diese Welt? Du bist ein Geschenk Gottes für dein Umfeld. Mit dir hat Gott etwas vor, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Darf ich das mal so ganz salopp sagen? Wir müssen ein Stück wegkommen von diesem Mangeldenken. Was habe ich davon und was kann Gott mir alles noch? Hin zu einem Mandatsdenken. Wenn du mich einbauen willst in deinen Plan, hier bin ich. Und wenn Jesus dafür betet, eben zu sagen, ich gebe mich ganz rein, damit sie in der Lage sind, überhaupt erstmal die Voraussetzung haben, brauchbar zu sein fürs Reich Gottes als Absicht. Das ist Gottes Absicht. Er will dich einbauen. Du bist ein wesentlicher Baustein in diesem Plan Gottes für diese Welt. Hast du schon mal nachgedacht darüber, wo Gott dich hingestellt hat und wie er durch dich einen Unterschied machen möchte? Das wäre seine Absicht. An welcher Stelle darf ich Gottes Werkzeug sein in dieser Welt? Das ist das, worum es ihm geht, wenn es um das Heiligen geht. Es geht nicht nur zu sagen, irgendwie den Heiligenstein, der wird größer und glänzt dann mehr. Nein, das ist gar nicht, was es da meint. Heilige sind deiner Wahrheit ist auch nicht nur eben, ich muss mich irgendwie mit dem Wort Gottes beschäftigen und da geschieht ein höherer Heiligungsgrad. Nun, ich war eben unterwegs in Israel mit Leuten. Ich habe wie Jesus am See, in Tiberias, am See Genezareth Fisch gegessen. hat mit mir mein Heiligungsstatum auch nichts gemacht. Das meint es überhaupt nicht. Sondern es meint tatsächlich, sich mehr und mehr hineinzugeben in den Plan Gottes. Und da kommen wir nachher dazu, was das bedeutet, wenn es eben um die Anwendung geht, zu sagen, ja, und wie kann ich das machen? Also der letzte Bereich, Jesus betet für alle Gläubigen. Als Einheit, damit sie alle eins werden, hier kommt die Formulierung eben vielfach vor. Ich lese auch da mal Auszug. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also Multiplikation, ja. Die sie sagen es weiter, Menschen kommen zum Glauben. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Zeugnischarakter. Je mehr wir Einheit leben, die Gott stiftet, desto glaubwürdiger kann unser Zeugnis sein. Ist doch super, oder? Na, ist die Frage natürlich, wie können wir das tun und wie kann ich persönlich auch zu dieser Einheit beitragen, wird eine Frage nachher sein. Damit sie alle eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Auch hier ist es ihm ein ganz großes Anliegen, eben, dass Einheit auch unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen herrscht. Ist mein Fokus viel, viel mehr darauf gerichtet, auf die Unterschiedlichkeit, wie wir unterwegs sind? Oder ist mein Fokus darauf gerichtet, was verbindet uns eigentlich in Jesus? Deswegen habe ich diesen Satz dazu geschrieben, ich möchte nicht weniger Geschwister haben, als Gott Kinder hat. Auch wenn sie einen anderen Frömmigkeitsstil leben, als ich das tue. Möchte ich Ihnen nicht absprechen, dass Jesus sie erlöst hat, erkauft hat mit seinem Blut und sie mit einer anderen Erkenntnis eben unterwegs sind. Das ist das, was er sagt. Und eben dieses Versprechen seiner Herrlichkeit kommt noch einmal vor, die Garantie eben das Ziel zu erreichen. Wir haben schon darüber gesprochen, Gottes Liebe und Fürsorge mehr und mehr zu verstehen. Das ist das, was er hier sagt. Und so komme ich zu meiner letzten Folie. Schnell durchlaufe, ich weiß schon. Aber das ist mir wirklich wichtig, dieser Teil noch zu sagen, was machen wir denn damit? Also man kann ja diesen Text betrachten und sich einfach nur freuen. Und ich glaube, trotzdem sind manche Herausforderungen auch in dem Text. Wie sieht's denn aus bei mir? Und deswegen habe ich uns ein paar Fragen gestellt, mir ja auch. Was kann ich zum Beispiel aus dem Gebet Jesu für mein persönliches Gebet lernen? Letzte Worte von Menschen, das sind oft Worte, die um einen selbst sich drehen. Geht das noch, geht das noch, geht das noch und kann ich nicht und das noch? Jesu letzte Worte gehen um andere Menschen. Und ich habe mich gefragt, sag mal, wie ist denn mein Gebet? Herr, mach doch, tu doch, ändere doch, dass mir es besser geht. Oder ist mein primärer Fokus, wie Jesus das macht, da gibt es Menschen in dieser Welt, die willst du benutzen, um ein besonderes Zeugnis zu sein? Bewahre sie mit all deiner Macht, die es braucht, vor diesen Anfeindungen, die ihnen begegnen werden. Da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, ja, es wird so, es ist so. Für Leute, die richtig ehrlich unterwegs sind, erleben das wahrscheinlich auch in unterschiedlicher Art und Weise. So ist meine Frage, in welche Richtung bete ich? Was sind die Inhalte meiner Gebete, vielleicht auch unserer Gebete? Wenn es um die Verherrlichung Gottes geht, wir haben gesungen und haben den Namen Gottes groß gemacht. Du bist heilig, ja? Wie verherrlicht man Gott konkret, wäre meine Frage. Also, wenn wir mal darüber austauschen, zum Beispiel beim Mittagessen, so sagen, sag mal, wie Verherrlichung kommt so oft vor? Jesus, geht es hier um die Verherrlichung Gottes? Wie verherrlicht man Gott eigentlich? Da hat die Bibel ganz, ganz unterschiedliche Wege. Ja, natürlich durch Lobpreis, Klammer auf, nicht die Menge an Lobpreis macht es, deswegen habe ich die Stelle dazu geschrieben in Johannes 4, Gott sucht Menschen. Ihm geht es nicht nur um den Lobpreis an sich als Ergebnis, sondern Menschen, die in Aufrichtigkeit vor Jesus stehen und sich wirklich freuen an dem, wie er ist und was er alles kann. Durch Einbringen der Begabung. dass ich bereit bin, eben tatsächlich mich Gott zur Verfügung zu stellen mit der Ausrüstung, die er jedem mitgegeben hat. Durch Frucht darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, heißt es da. Diese Frucht lesen wir ja zum Beispiel in Galater 5, 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld ist nicht, was wir aus uns selber herauspressen müssen. Das muss ich jetzt machen, sondern was in der Verbindung zu Jesus er macht. Aber was davon wird denn deutlich? Liebe, Freude, Friede, Geduld. Entwickle ich mich mehr und mehr in diese Jesusart? Ist das das Ergebnis von dem Wirken Gottes in meinem Leben, dass tatsächlich das am Schluss rauskommt? Durch das Zeugnis meines Lebens in Galater 1 sagt Paulus, und sie preisen den Herrn über das, was an mir an Veränderung geschehen ist. Früher war ich dieser Verfolger, aber jetzt bin ich das Zeugnis für Jesus, eben vor allem unter den Heiden. Sie preisen den Herrn über dem, was er an mir getan hat. Ey, wie toll wäre das, wenn Menschen um uns herum ins Lob Gottes einsteigen, also wenn Gott dich so verändern kann, wenn Gott dich nicht verändern kann, dann habe ich auch eine Chance. Oder? Das wäre doch bombig, oder? Wenn sie etwas sehen können von unserem Leben und sagen, wow, zu diesem Gott möchte ich auch gehören, der solche Möglichkeiten hat. Durch mein Handeln und durch mein Reden und vieles andere mehr. Also, dass wir uns konkret Gedanken machen, zu sagen, okay, wie verherrliche ich mich Gott? Stellt euch vor, wir wachen morgens auf und eine der ersten Fragen ist nicht, wie komme ich zum schnellsten Zähne putzen? Jesus, wie kann ich dir heute eine Freude machen? Jesus, wie kann ich dich heute ehren in dieser Welt? Welche Menschen fügst du voraussichtlich in mein Leben und wie kann ich ihnen etwas sagen von dir, von deiner Größe, von deiner Liebe zu ihnen? Überleg doch mal. Das ist nicht, manchmal haben wir eine Idee, was Gott mir alles noch Gutes tun kann an diesem Tag, dass das mal weggeht, sondern zu sagen, Jesus, es geht ja um dich. Wie kann ich dir eine Freude machen? Wie kann ich dich ehren? Wie kann ich dich verherrlichen? Wie kann das heute geschehen? Das andere war eben, wie kann ich persönlich zur zeugnishaften Einheit beitragen? Nun, meine Frau, manche kennen die, ist wirklich eine tolle Frau. Das ist so eine ganz kreative. Die bringt immer Poster und Kärtchen mit nach Hause und dann hängt sie auf. Manchmal bin ich nicht sicher, ob das Botschaften an mich sind oder ob das ihr... Es sind wirklich tolle Sachen, aber es ist auch eine Botschaft für mich. Ich glaube nicht, dass es ihre Absicht war, aber das hat mich tief getroffen. Da hängt bei uns am Kühlschrank zum Beispiel, anyone can find the dirt in someone. Be the one who finds the gold. Das verstanden? Jeder kann den Dreck in dem anderen finden, das Schlechte, das Negative. Sei du doch derjenige, der das Gold findet, in dem Wissen, Gott hat etwas in dich hineingelegt. Das ist eine Frage der Blickrichtung. Auf was gucken wir? Auf das Schlechte und Negative oder auf das Positive? Ja? Also, wie kann ich zeugnishaft zur Einheit beitragen, dass ich nicht auf dieses sich ständig Trennende und das Unterschiedliche unseren Fokus, oft sind wir 90-95% ja uns einig in dieser Heilsfrage und 5% sind wir unterschiedlicher Ansicht. Aber warum fixieren wir uns immer auf die 5%? Eine Frage der Sichtweise. Oder freuen wir uns an dem, dass unser Heiland uns errettet hat und uns sicher ans Ziel bringt? Und die letzte Frage, und damit will ich auch aufhören, ist eben, wie sieht meine persönliche Heiligung aus? Diese Gottesweihe. Ich weihe mich meinem Vater, sagt Jesus, damit sie auch die Möglichkeit haben, so ganz für Gott zur Verfügung stellen. Und selbst die alten Lieder, deswegen mir fiel es als erstes ein, dieses alte Lied, alles will ich Jesus weihen. Was meint alles? Nichts mehr will ich nennen mein. Es ist schwierig, solche Lieder zu singen, oder? Alles will ich weihen, sogar im Refrain. Alles will ich weihen, immer und immer wieder. Das soll mein Ziel sein. Ich stehe dir zur Verfügung. Wenn du mich brauchen kannst, hier bin ich. Ihr auch? Was könnte geschehen, wenn wir so beten, so leben wie Jesus, fokussiert auf eben das, was Gottes Idee für diese Welt ist, ausgerichtet eben auf ihn und seinen Plan. Wie viele Menschen könnten wir erreichen, indem wir diese Einheit zeugnishaft leben, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und sie den Rückschluss ziehen, die müssen was mit Jesus zu tun haben, ist doch klar. Möge Gott es schenken. Und eine Gemeinde, die das will, antwortet mit Amen. So bete ich noch. Jesus, ja, da brauchen wir dringend deine Hilfe. Du weißt, wie schnell ich bei mir angelangt bin und an dem, was du mir alles noch Gutes tun kannst und vielleicht auch meinem Umfeld. Und du bist so ganz anders. Du siehst die Menschen, die dein Vater dir anvertraut hast, gibst alles, um sie wirklich zu retten, zu bewahren und ans Ziel zu bringen. Es geht dir, Herr Jesus, um die Verherrlichung deines Vaters. Und da wollen wir uns eins machen mit dir. Schenk, dass durch unser Leben wirklich dein Vater, du selbst für dein stellvertretendes Werk die größtmöglichste Ehre bekommt. Und dass wir zeugnishaft Menschen davon sagen können in unserem Umfeld, was es für einen Unterschied macht, eben zu dir zu gehören. Amen.